Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Windräder zum Strom erzeugen sind grundsätzlich erstmal eine sehr gute Idee. Außer sie sind eine Fledermaus, die in so ein Windrad reinfliegt, oder auch ein Vogel. Das ist vor allem in großen Windparks immer wieder ein Problem, dass Tiere in die Windräder fliegen und sterben. Das sagen Naturschützerinnen und Naturschützer. Windräder sollen jetzt aber lernen, selbst zu erkennen, wenn sich so ein Tier nähert, und sich dann abschalten. Mit Kameras und KI soll das funktionieren. Auf der Schwäbischen Alb gibt es ein Windtestfeld, auf dem an diesen smarten Windrädern geforscht wird. Heute wird die nächste Projektphase dazu eröffnet. Wie KI und Windräder da genau zusammenarbeiten und auch wie vielversprechend die Versuche bisher sind, dazu habe ich jetzt Katrin Ammermann am Telefon vom Bundesamt für Naturschutz. Schönen guten Morgen, Frau Ammermann.
Schönen guten Morgen.
Frau Ammermann, wie kann ich mir denn so ein smartes Windrad vorstellen? Was hat das außer Kameras noch, was ein anderes Windrad nicht hat?
Die Windräder auf der Schwäbischen Alb sind Teil eines Windforschungsprojektes, was sich eigentlich mit der technischen Optimierung beschäftigt, so dass da jede Menge Technik installiert ist zur Messung von Wind, von Wetter, von Wärme, von Sichtweiten und so weiter. Und dazu kommt noch unsere spezielle Naturschutzausstattung. Da haben wir Kameras, die sozusagen auf die Ferne einen Vogel erkennen und dann den beobachten können, bis er näher kommt. Insbesondere, wenn es einer ist, der gefährdet ist durch die Kollision. Und wenn er dann zu nah kommt, dann kann die Kamera ein Signal geben und die Windanlage dreht sich langsamer, beispielsweise, um den Vogel zu schützen. So ist es bei den Vögeln mit kamerabasierter Technik. Es gibt auch radarbasierte Technik. Das ist insbesondere gut, wenn man nicht sieht, zum Beispiel Nachtsvogelzug. Und es gibt für Fledermäuse insbesondere akustische Erfassungsmöglichkeiten, also Horcheinrichtungen, weil man die Fledermäuse, die sind so klein, die sieht man sehr schlecht, aber man hört sie, die Rufe.
Das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen. Gerade im Dunkeln ist das ja schwierig, ne? Aber wenn es akustisch auch funktioniert, dann freuen sich die Fledermäuse. Jetzt haben Sie gesagt, der Rotor wird langsamer, wenn sich so ein Tier nähert. Aber das sind ja riesige Rotorenblätter. Das heißt, es dauert ja wahrscheinlich eine Weile, bis die langsam genug sind. Heißt das, da reicht schon eine größere Entfernung, damit die erstmal Pause machen müssen?
Ja, das ist eine der Gretchenfragen. Erstens mal, wie weit kann die Kamera gucken? Also hat sie dann überhaupt die Chance, sozusagen rechtzeitig zu erkennen, dass der Vogel herankommt? Das spricht schon dafür, dass die Kamera ganz schön gut sein muss. Und dann muss sie eigentlich noch erkennen können, fliegt er wirklich auf die Anlage zu? Man kann ja nicht jedes Mal abschalten, wenn er nur vorbeifliegt, gerade wenn viele Vögel vorkommen. Sie schaltet auch nicht bei jedem Vogel ab. Das sind bestimmte Arten, auf die Kameras derzeit trainiert werden. Der vielbesprochene Rotmilan, der Seeadler, also Seeadler nicht in Baden-Württemberg, aber in Norddeutschland typisch ist Vorkommen. Und dann braucht es natürlich eine Zeit, die Anlage hat, dass sie reagieren kann. Und eine der Forschungsfragen oder eine Frage, die uns derzeit überhaupt umtreibt, ist, wie viel muss die Anlage eigentlich verlangsamen? Man sagt immer, sie schaltet ab, aber abschalten im engeren Sinne tut sie gar nicht. Also sie kommt nicht zum Stehen, sie dreht sich langsamer. Und ab welcher Geschwindigkeit sieht der Vogel eigentlich und kann besser reagieren, als wenn die schnellen Räder, die doch sehr hohe Geschwindigkeiten an den Spitzen haben, als wenn die sich weiter drehen?
Jetzt ist das bisher ja erstmal nur ein Forschungsprojekt. Wie gut funktioniert denn das bisher?
Wir haben inzwischen bei den Kameras einen ganz guten Stand, die Vögel zu erkennen. Es gibt verschiedene Hersteller, die verschiedene Vorteile haben, auch verschiedene Reichweiten mit ihren Kameras, verschiedene Vögel trainiert haben. Es ist gerade so an der Kippe, dass diese Kameras auch in Genehmigungsverfahren zum Einsatz kommen. Allererste Fälle gibt es und wir sind da auf einem ganz guten Weg. Wir haben tatsächlich am Windtestfeld auch mehrere Kameratypen schon ausprobieren können, weil wir eben so viele parallele Technik haben und wirklich gut gucken können, kann sie das, was sich der Hersteller wünscht, auch tatsächlich, wenn dahinter Wald ist, wenn dahinter Wolken sind. Also es gibt ja nicht nur den blauen Himmel, wo man den Vogel besonders gut erkennt.
Man ist sich ja insgesamt gar nicht so einig, ob und wie gefährlich Windräder eigentlich wirklich sind für Vögel und Fledermäuse. Unter anderem eben auch, weil das gar nicht so leicht zu messen ist. Was würden Sie denn sagen, wie groß ist das Problem?
Ja, das Problem ist schon ernst zu nehmen. Also man kann es nicht wegreden. Es ist gut belegt, dass es Kollisionen gibt. Das betrifft vor allem bestimmte größere Vogelarten, Greifvogelarten, Es betrifft eben auch bestimmte Fledermausarten. Es betrifft jeweils immer nicht alle dieser Gruppe, aber eben bestimmte. Und es ist ganz maßgeblich davon abhängig, wo die Anlage steht im Verhältnis zum Beispiel zum Horst oder zu sonstigen Räumen, wo sich die Vögel besonders viel aufhalten. Das kann auch temporär sein. Beispielsweise, wenn gemäht wird, haben Sie vielleicht selber schon gesehen, ist oftmals hinter dem Trecker eine ganze Schar von Vögeln und dabei eben auch gefährdete Rotmilane zu sehen. Und wenn man da zielgenau abschaltet zu solchen Ereignissen in der Nähe des Horstes, wenn die Flugaktivität im Sommer hoch ist, dann ist es eben für den Vogel sehr wichtig. Bei der Fledermaus verhält sich es ein bisschen anders. Die Fledermäuse, die beobachten wir, wie gesagt, nicht mit der Kamera, sondern da gibt es sehr viel vorlaufende Untersuchungen über die Verhaltensmuster. Und die fliegen beispielsweise nicht, wenn es sehr kalt ist und wenn der Wind zu stark ist. So, das heißt andersrum, wenn man abschaltet an lauen Sommernächten mit wenig Wind, dann hilft es der Fledermaus. Also unser Anliegen ist, je genauer man abschalten kann, je mehr man weiß, wie sich die Vögel wann wo aufhalten oder die Fledermäuse, desto weniger Ertragsverlust hat man bei gleichzeitigem Schutz der Arten.
Können Sie sich denn vorstellen, dass sowas massentauglich wird? Also dass irgendwann jedes Windrad Kameras und so Sensoren hat? Weil Ertragsverlust ist ja ein ganz gutes Stichwort, ne? Das ist ja wahrscheinlich sehr teuer.
Genau. Und da hat die Bundesregierung sehr viel neu geregelt in dieser Legislaturperiode an der Schnittstelle, unter anderem Artenschutz und Windenergie, und hat auch festgelegt, dass es nur eine bestimmte Menge Ertragsverlust hinnehmbar ist. Sowas ist ja immer eine Abwägungsfrage. Und insofern massentauglich, also bei den Fledermäusen, da ist die Technik nicht so teuer und da sind wir mit diesen über die Temperatur und den Windgeschwindigkeit, da sind wir relativ gut bei den Fledermäusen. Bei der Technik der Kameras, die ist noch relativ teuer. Massentauglich insofern, dass man wirklich kritische Standorte damit ausstatten kann. Da muss der Weg noch hin, indem die Kameras auf den Markt kommen und günstiger werden. Also es wird im Moment eher sich auf besonders konfliktträchtige Standorte beziehen.
Also das heißt aber, in diesen konfliktreichen Standorten könnte das sowas wie eine Versöhnung werden zwischen Windenergie und Artenschutz?
Genau. Das ist die große Erwartung, die wir alle haben, ja.
Katrin Ammermann vom Bundesamt für Naturschutz. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur über neue Hightech-Windräder gesprochen, an denen gerade geforscht wird. Die Windräder sollen selber erkennen, wenn sich ein Vogel nähert oder eine Fledermaus und sich dann verlangsamen. Das Forschungsprojekt geht jetzt in die nächste Phase. Vielen Dank, Frau Ammermann.
Ich danke auch. Einen schönen Tag.
Tschüss.